Ich habe die Woche wirklich mit dem Herrn gerungen, gesucht, was eigentlich heute dran ist. Und das Problem, oder sagen mein Problem, nicht das Problem des Herrn, also mein Problem dabei war, dass mich im Moment eine ganze Reihe Dinge beschäftigen, die ihn betreffen. Das sind Dinge, einfach aus der Bibel lese, dass ich eben im Moment wieder im Alten Testament bin, Exodus, also erstes, zweite Mosebuch, wo viele Ereignisse sind, die ja wegweisend waren und auch teilweise Bilder für das sind, was noch vor uns liegt. Aber auch, dass ich immer wieder mal schaue, was ist so auf dem Kirchenmarkt im Moment so en vogue, was ist so das Thema des Tages, ja, und da gibt es ja vieles. Gut, da ist auf der einen Seite jetzt 500 Jahre Reformation, das will ich jetzt mal im Moment zur Seite lassen, das war jetzt nicht mein Thema, aber was, glaube ich, im Moment sehr stark an Strömung erkennbar ist, ist das Thema Endzeit. Einerseits nichts Neues, ja, weil Paulus hat schon über die Endzeit gesprochen und hat gesagt, Leute, wir sind nah dran. Das war vor gut nicht ganz 2000 Jahren. Aber auf der anderen Seite sind da auch eine ganze Reihe Dinge, die im Moment als Ereignisse genommen werden, um zu versuchen zu interpretieren, was das mit Blick auf die Endzeit bedeuten könnte, Sternenkonstellationen und solche Dinge, sodass das im Moment doch ein prominentes Thema ist, sag ich mal so. Das Problem mit Endzeit ist dabei leider, dass natürlich auch vieles vermischt wird, viele Dinge für uns noch im Dunkeln liegen, weil Gott es so will. Und da die Gefahr besteht, dass daraus dann aber irgendwo ein eigenes Gemisch gemacht wird. Und. Und jetzt kann man natürlich behaupten, gut, das ist ein spezifisches Problem der Endzeit. Nein, ist es nicht, weil was dahinter steht, ist nämlich, wie vertraut sind wir eigentlich mit Gottes Wort? Wie sehr glauben wir, was in Gottes Wort steht? Und vertrauen wir darauf, dass Gott weiß, was er tut. Und in diesem ganzen Kontext habe ich mich dann auch mit ein paar Vorträgen von Derek Prince auseinandergesetzt. Bin noch nicht durch damit, das ist viel zu reich. Wenn man bei ihm ein Video mit 1,5 Stunden guckt, ist man locker 3 bis 4 Stunden damit beschäftigt, nur mal mitzuschreiben, was er sagt, unabhängig davon, dass man es dann noch umsetzen muss und verstehen muss, was dann wirklich dahinter gesagt wird, weil er einfach so reich ist. Das, was ich heute mit euch teilen will, basiert auf 1, 2 Videos, die ich mir angeguckt habe. Das sind auch nur Momentaufnahmen und Gedanken. Ich würde das gerne im Laufe des Jahres noch fortsetzen und ergänzen mit verschiedensten Aspekten, aber ich will einfach mal mit etwas anfangen. Und anfangen will ich mit einer Stelle aus dem Matthäus 24, eine der klassischen Endzeit-Texte eigentlich. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen, aber nicht heute in einer Gesamtheit, sondern ich will nur den Einstieg darüber wählen. Und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr mal bitte eure Bibeln aufschlagt, Matthäus 24. Und da würde ich gerne die ersten 5 Verse einmal lesen. Da heißt es in Matthäus 24,1: Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf das Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft, der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ich möchte da mal innehalten, weil das ist der Einstieg in Matthäus 24. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir hier mitnehmen dürfen, ist einfach, dass wir sehr wachsam sein müssen. Dass wir wachsam sein müssen um die Themen der Endzeit, weil es eben auch gleichzeitig ein Thema ist, wo viele versuchen werden, zu verführen, falsche Wahrheiten zu verkünden, oder falsche Wahrheiten gibt es nicht, falsche Lehre zu verkünden und uns letztendlich damit in die Gefahr bringen, wenn wir nicht selbst fest im Wort stehen, dass wir abfallen werden von der Wahrheit und von dem, was Gottes Wort sagt. Und wir werden diese Endzeit als Gläubige nur dann erfolgreich durchschreiten, wenn wir festhalten an dem wahren Glauben bis zum Ende. Das heißt immer, dass wir durchhalten sollen, dass wir ausharren sollen, dass wir ausharren müssen bis zum Ende. Das heißt aber auch, dass wir wissen, worauf wir gegründet sind, dass wir wissen, was für uns wichtig ist, dass wir verstehen, was Gott wirklich über die Endzeit sagt und was er nicht darüber sagt. Und ich greife jetzt mal ganz spontan eine Sache aus dem Matthäus raus, weil, wie gesagt, das war einer der Auslöser. Da geht es um die Frage der Gestirnskonstellation. Ja, da gibt es inzwischen etliche Vorträge, die so von wegen Blutmond und all diese Dinge präsentieren und das aber oft verknüpfen mit, und wenn diese Ereignisse eintreten, dann wissen wir, die Endzeit hat begonnen. Wenn wir in Matthäus gucken, und das dürft ihr bitte selbst mal tun, wir werden da, wie gesagt, nochmal drauf zurückkommen, wenn ihr die Reihenfolge der Ereignisse, die in Matthäus 24 steht, lest, dann wisst ihr, dass diese ganzen Gestirnskonstellationen erst passieren, wenn Jesus schon längst da ist. Die passieren nicht vorher, die passieren hinterher oder in der Phase, wo Jesus sich schon wieder wirklich gezeigt hat. Und nicht irgendwann vorher, so nach dem Motto, das ist jetzt die Ampel von gelb auf grün und jetzt kommt Jesus. Ja, da sind schon viele andere Dinge passiert. Ich sage nicht, dass diese Gestirnskonstellationen hier auftreten werden, aber wir müssen vorsichtig sein, zu versuchen herauszufinden, wann ist der Zeitpunkt. Der Grund, warum ich das sage, ist ganz einfach. Gott hat einmal gesagt, ich bin bereit, euch meine Geheimnisse zu offenbaren. Und die offenbart er uns durch seine Propheten und durch sein prophetisches Wort, das hier niedergelegt ist. Und es gibt Geheimnisse, die seine Geheimnisse sind. Und da macht er ganz klare Differenz zwischen. Und die Geheimnisse, die seine Geheimnisse sind, die sind seine Geheimnisse, sonst wären es nicht seine Geheimnisse. Wenn wir versuchen, seine Geheimnisse herauszufinden, sofern er uns nicht da wirklich zu auffordert in seinem Wort, dann bekämpfen wir eigentlich so einen Windmühlenkampf. Ne? Wir versuchen, etwas herauszufinden, was Gott gesagt hat, es ist meins. Aber andererseits hat Gott uns so vieles offenbart, was er vorhat, wie er vorgehen wird, was er tun will. Denke ich, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darauf fokussieren und erstmal diese Dinge wirklich versuchen zu verstehen und festzumachen in uns, damit uns bewusst ist, wo der Feind versuchen wird, uns fehlzuleiten, wegzuführen vom Herrn, falsche Lehre zu geben oder die Dinge zu drehen, dass sie wieder passen. Ja? Und das ist ja sein Thema, die Dinge zu drehen, damit sie passen. Ja? Brauchen wir ja nur in die Schöpfungsgeschichte gehen. Da hat er es ja schon zum ersten Mal erfolgreich gemacht, indem er Eva nur eine Frage gestellt hat, aber die auf die Art und Weise gestellt habe, dass sie suggestiv so lautete, Gott hat dich belogen, er will dir nicht alles geben. Ja? Also lasst uns da wirklich bewusst sein, wir brauchen eine wahre Kenntnis dessen, was das Wort sagt und was es nicht sagt. Und das Wort ist in seine, und das ist ein weiterer Punkt, gerade in diesen Zeiten liest man auch häufig, dass es, und das kommt dann mehr so aus Sektenumfeld, würde ich mal sagen, aber ich will es nicht ausschließen, dass es auch teilweise aus kirchlichen Strömungen kommt, dass dann jemand auftritt und sagt, und ich allein habe vom Herrn eine neue Offenbarung bekommen, die er mir allein verkündet hat, um euch zu zeigen, was jetzt kommen wird. Und darum dreht sich dann der ganze Dienst, sage ich mal. Aber das würde ja bedeuten, dass Gottes Wort nicht vollständig ist. Dass Gottes Wort in dem, was er seinen Geschöpfen, seinen Gläubigen mitteilen will, dass Gott was vergessen hat. Dass Gott beim Schreiben der Bibel, das Zusammenstellen der Texte irgendwann ja, einfach müde geworden ist, hat gesagt, ich gebe mal Band 1 schon raus und dann irgendwann mache ich eine neue Auflage und ergänze ich was. Aber so arbeitet Gott nicht. Gott ist vollständig in dem, was er sagt. Gott ist von Anfang bis Ende konstant in dem, was er sagt. Wenn er im ersten Buch was gesagt hat, dann finden wir die Bestätigung durch sein Wort hindurch als einen roten Faden dessen, was er tun wird. Und deswegen dürfen wir erstmal vertrauen, dass das, was wir hier drin finden, uns alles gibt, wenn wir den Heiligen Geist uns bitten, es uns aufzuschließen, was wir wissen müssen, damit wir als Gläubige ausharren und durchhalten und feststehen können und das Falsche vom Wahren unterscheiden können, dass wir wirklich als Gläubige verstehen, was Gottes Ziele sind, was er vorhat mit uns, was er vorhat mit dieser Erde, was er vorhat mit den Nationen, was er vorhat mit Israel, jede andere weitere Frage. Gott hat für alles schon eine Antwort hingelegt, für die Dinge, die wir brauchen, damit wir ausharren bis zum Ende. Und Jesus Christus wirklich als den König hier erwarten dürfen. Was ich jetzt so ein bisschen mit euch im Detail noch teilen möchte, sind Dinge, die sich im Wesentlichen um Israel ranken. Das ist nicht vollständig, erhebt auch nicht den Anspruch, vollständig zu sein, aber sind ein paar interessante Aspekte, die mir persönlich, die mir einfach wichtig geworden sind in diesem Forschen und Studieren. Und damit geht einher auch gleichzeitig etwas, was ich euch bitte, wirklich zu tun, selbst das Wort zu studieren, zu erforschen. Wenn ihr Dinge hört, nehmt das Wort, haltet sie dagegen. Kommt das in Übereinstimmung? Kommt es nicht in Übereinstimmung? Ist es nicht in Übereinstimmung? Liegt es daran, dass ich das Wort nicht verstehe? Dann darf ich den Herrn bitten, es mir aufzuschließen. Oder ist es, weil es ein falsches Wort ist? Und dann darf ich es ganz schnell in die Tonne hauen. Ja? Also wichtig ist, dass wir auch an den Punkt kommen, dass jeder Einzelne sich wirklich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Es reicht nicht das, was wir hören, ob jetzt hier vorne oder in irgendeinem Videokanal oder keine Ahnung wo. Ich muss als Gläubiger Gottes Wort kennen. Und das Schlimmste, was wir tun können, weil eben der Verführer so verführerisch ist, zu meinen, da vorne steht einer, der hat einen großen Namen, der wird schon wissen, was er sagt, das wird schon richtig sein, also nehme ich das mal für bare Münze. Und wenn ich dann wirklich mal ins Wort gucken würde, stelle ich dann leider fest, da stimmt was nicht, da passt was nicht übereinander. Also deswegen auch sage ich ganz bewusst, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das erhebt auch nicht den Anspruch, dass das die vollständige Wahrheit ist, was ich mit euch teilen will, aber es sind ein paar Aspekte, die mir persönlich einfach auf dem Herzen gelegen haben, sie zu forschen und zu gucken, was sagt das Wort denn wirklich darüber. Und das ist eine Stelle, über die ich immer wieder mal gestolpert bin, ich vielleicht ihr auch, über Israel, und zwar, das ist die Stelle im Römer 11, die Verse 25 bis 27. Da spricht Paulus und sagt Folgendes: Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzeit der Nationen eingegangen wird, und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Zwei Dinge hier. Das eine ist dieser Einsatz, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Im Englischen ist die Formulierung noch ein bisschen prägnanter. That you not be ignorant. Also unwissend, dass ihr nicht unwissend seid. Und wie sagte Derek Prinz gestern so schön, wisst ihr, was das Problem bei dem Unwissendsein ist? Dass so viel Unwissenheit da ist. Warum? Weil wir uns nicht mit Gottes Wort auseinandersetzen. Und deswegen sagt Paulus, damit wir nicht unwissend sind, möchte ich euch was sagen. Und das sagt er an mehreren Stellen. Und komischerweise sind das noch immer dieselben Sachen, wo wir heute auch noch drüber stolpern, 2000 Jahre später, weil wir im Zweifelsfall unwissend sind und uns nicht mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben. Und so sagt er ja etwas, nämlich, und das ist das Erstaunliche, und das war auch das, wo ich immer drüber gestolpert bin, da heißt es also, dass ganz Israel errettet wird. So, die zwei Dinge, an die ich mich störe, oder eigentlich habe ich mich an einem Ding gestört, nämlich dieses Wort ganz Israel. Also nicht Israel, sondern ganz. Weil wenn ich mir Israel heute im Natürlichen, im Weltlichen anschaue, dann ist das genauso ein Gemengelage zwischen Gläubigen, Ungläubigen, allen Strömungen, die wir uns vorstellen können. Esoterik, you name it, du findest das da, Tel Aviv ist da, so ein Melting Pot zum Beispiel. Und dann stellt sich für mich die Frage, Moment mal, hat, ich sage jetzt bewusst mal, dieses Israel eine Sonderrolle beim Herrn in dem Sinne, egal ob die gläubig sind oder nicht, die werden alle gerettet. Und das passt nicht. Das passt nicht durch Gottes Wort hindurch. Egal, wo ich hingucke, das passt nicht. Also war mir wichtig herauszufinden, was sagt Paulus denn hier, wenn er sagt, ganz Israel soll errettet werden. Und da ist wieder hilfreich, wenn man solche Texte nicht nur so diese zwei Verse liest, sondern eben den größeren Kontext, in dem Fall einfach nur mal den Römerbrief etwas breiter liest. Und in dem Fall brauchen wir nur ein bisschen zurückgehen in Römer 9, 27. Und da zitiert Paulus hier den Jesaja und sagt, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie das Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Also dieses Ganz ist also nicht das Ganz dessen, was wir heute wahrnehmen, sondern ist das Ganz dessen, was Gott als Überrest bezeichnet. Und das ist wieder konsistent mit Gottes Wort, weil in dem ganzen Geschichte Israels und auch in der Geschichte derer, die errettet werden, taucht immer wieder dieser Begriff Überrest aus. Nämlich die, die den Herrn wirklich angenommen haben, die glauben. So, aber Israel hat trotzdem eine ganz besondere Rolle. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist auch das, was manchmal schwierig macht zu differenzieren, wenn es heißt, wir sollen für Israel beten, wir sollen für Israel eintreten, wir sollen Israel segnen. Ja, welches Israel? Und ich glaube, einfacher wird es oder besser wird es, wenn wir auf das Israel schauen und das Israel verstehen, als was es ist. Nämlich das Israel, das aus den Patriarchen heraus entstanden ist. Also aus Abraham, aus Isaak, aus Jakob, der dann den Namen Israel bekommt. Das heißt, wir reden, wenn Gott von Israel spricht, und das ist übrigens ganz wichtig, das ist immer nur das jüdische Volk aus den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Das ist nicht das Israel oder das jüdische Volk, das aus Abraham und Ishmael hervorgegangen ist oder aus Abraham, Isaak und Esau hervorgegangen ist. Deswegen sprechen wir auch immer wieder von der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, um klarzumachen, welche Linie die königliche Linie ist. Und wenn die Bibel von Israel spricht, spricht sie immer von diesem Volk, von dieser Nation, der jüdischen Nation, die hervorgegangen ist aus Abraham, Isaak und Jakob. Damit wird einerseits klar, dass wirklich hier ein Volk oder das Volk gemeint ist, das Gott als ein auserwähltes Volk bezeichnet. Da hat er auch nie von losgelassen. Das hat er nie aufgegeben, diese Aussage, dass Israel sein auserwähltes Volk ist. Und das heißt auch, wer sich nicht wirklich zu diesem Volk bekennt, respektive wenn wir Israel als Land, als Geografie betrachten, wer nicht in diesem Land ist und zu Gott bekennt, gehört nicht zu dem Teil, der gerettet wird. Ich spreche jetzt über Juden im Moment. Ja? Also nur nochmal, um es klar zu differenzieren von den Nationen oder den Heiden, wie immer es die Bibel zum Teil beschrieb. Ja? Und um das nochmal zu bestätigen, in Jeremia 50, Vers 20, spricht der Prophet In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht Jehova, wird Israels Missetat gesucht werden und sie wird nicht da sein und die Sünden Judas und sie werden nicht gefunden werden, denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Also nochmal, es geht wirklich um die, die letztendlich dem Herrn sich zuwenden. Und es gibt noch eine Stelle, die das unterstützt, das in Daniel 12, der Vers 1. Das ist ja, Daniel ist ja sozusagen die Vision auf die Endzeit. Und da heißt es, in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, wie bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, hier ist Israel gemeint, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Also Israel hat ein Sonderrecht als auserwählte Nation, ohne Frage. Es ist Gottes Volk, eindeutig definiert. Aber es muss zum Glauben kommen, oder die, die zum Glauben kommen, werden errettet werden. Gott hat was ganz Besonderes mit diesem Volk vor. Und das können wir durch die ganze Geschichte des Volkes erkennen, dass es eine ganz spezielle Rolle hat. Eine Rolle, die, also ich kann sagen, ich habe sie noch nicht vollständig verstanden, ist aber auch okay, weil Gott wird nachher noch aufschließen. Aber es ist klar, dass es eine Rolle ist, die ja entscheidend ist für die Ereignisse, die auf uns zukommen. Mehrere Dinge, die, oder sagen wir so, wenn wir heute über Endzeit reden, dann ist ja oft die Frage, ja, woran kann ich denn erkennen, dass die Endzeit nah ist? Und wie gesagt, Matthäus 24, Einladung zum Selbststudium auch, gibt eine ganze Menge Indikatoren. Er spricht von Kriegen. Und zwar Kriegen zwischen Nationen und zwischen Völkern. Was ein Unterschied ist, Nation zu Nation, beziehungsweise Völker zu Völkern, da ist der Kampf innerhalb, also Bürgerkrieg und solche Dinge. Es spricht von Unwettern, Naturkatastrophen, all diesen Dingen. Und zu jedem kann ich heute schon einen Haken machen. Aber wenn ich mal richtig überlege, hätte ich die auch vor 100 Jahren machen können. Ich hätte sie vielleicht auch vor 500 Jahren machen können, weil wir haben immer wieder Phasen gehabt, sowohl von Naturkatastrophen, von Kriegen, von Völkern, die über Völker herfallen. Das alleine ist zwar schon klare Indikation, dass wir näher und näher an diese Tage rangehen, aber es ist, ja, es ist vielleicht die gelbe Ampel, sage ich jetzt mal bewusst, oder die Uhr steht zwei Minuten vor 12, wie immer wir es beschreiben wollen. Aber es gibt ein Indikativ, dass wir wirklich ganz nah dran sind, das in seiner Einzigartigkeit eben nur ein einziges Mal vorkommt. Und es gibt eine Prophezeiung, die sagt, dass Gott sein Volk zurückbringen wird in sein Land. Sein Land ist die Geografie des Landes, das Gott den Juden gegeben hat, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das verheißene Land. Das ist Gottes Land. Da hat er auch nie eine neue Definition gebracht. Ich könnte mal das Alte Testament durchgehen, ins Neue Testament reingehen. Ihr werdet nicht finden, ich habe die Grenzen verschoben oder ich habe hier ein Stück abgeschnitten und da noch was dran geklebt. Die Definition steht immer noch. Und dass er sein Volk zurückgeführt hat, so wie er es verheißen hat, 400 Jahre vor dem Kommen von Jesus Christus, hätten wir letzte Woche vor 50 Jahren feiern können. Nämlich die Geburt des Staates Israel 49. Ja, steht auch in der Bibel. Und das ist ein klarer Indiz dafür, dass Gott uns ein Zeichen erkennen lässt, wo er sagt, das passiert. Nun ist das nicht abgeschlossen. Das müssen wir auch sehen. Weil es gibt noch viele Juden, die den Weg zurück in das Land noch nicht gefunden haben. Aber seine Prophezeiung ist im Gange. Und da möchte ich mal auf ein paar Dinge eingehen, die Gott über Israel gesprochen hat. Und zwar ja, gehen wir erstmal in die Prophezeiung rein. Die Stellen dürft ihr euch selbst raussuchen. Ich habe sie nämlich auch noch nicht rausgesucht. Eine habe ich rausgesucht, aber die anderen nicht. Aber die anderen sind auch leicht zu finden. Und zwar, die Frage, die dahinter steht, oder sag mal, der Punkt, den ich damit adressieren will, ist einfach der. Wenn Gott so viele Prophezeiungen über sein Volk und über sein Land gemacht hat, ist es an uns zu prüfen, was davon ist eingetreten, was ist noch nicht eingetreten. Und auch zu prüfen, wie ist es eingetreten? Ist es wirklich so eingetreten, wie es prophezeit hat? Oder, naja, es war eine global intergalaktische Aussage und da passt alles rein. Aber so arbeitet ja Gott nicht. Seine Prophezeiungen, seine Vorhersagen sind punktgenau. Und deswegen würde ich gerne mal durch eine Liste von 16 prophetischen Aussagen, die ist nicht vollständig, es gibt mehr über Israel, aber 16 gehen, stammen nicht von meinem Mist, die stammen aus einem Vortrag von Derek Prinz, ihr könnt sie da gerne auch nachhören. Aber ich fand sie interessant, weil sie eigentlich uns ein klares Gerüst geben, was Gott mit Israel alles vorhat. Er hat zum Beispiel vorausgesagt, und das hat er dem Abraham schon gesagt, dass das Volk, das aus Abraham hervorkommen wird, einmal versklavt werden wird. Ist eine Voraussage, die er gemacht hat. Lange, 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 bevor die Juden sich plötzlich in Ägypten wiederfanden. Er hat Abraham auch vorausgesagt, dass dieses Volk aus der Sklaverei und aus Ägypten befreit werden wird. Hinter beiden können wir einen Haken machen, das ist so passiert. Er hat vorausgesagt, dem Abraham als Verheißung gegeben, dass sie das Land Kanaan einnehmen werden, dass das verheißene Land ist. Wir kennen die Geschichte des Auszuges. Sie haben ein paar Schleifen gedreht, aber sie sind letztendlich genau da angekommen. Haken dran. Was ich erstaunlich fand, wir hatten das vor ein, zwei Mal in unserer Hauskirche, als Mose kurz bevor er starb, nochmal dem Volk die Segnungen und die Flüche des Herrn vor Augen geführt und gesagt hat, ihr könnt wählen. Ihr könnt wählen, im Segen zu gehen und hier ist die Latte Segen. Oder ihr könnt wählen, in den Flüchen zu gehen und hier ist die Latte der Flüche. Und das Volk hoch, heilig, ehrlich, fest sagte, und wir werden treu dem Herrn gehen. Und wenn er ein bisschen weiterliest, sagt Mose, und ich weiß, dass ihr in den Flüchen gehen wird, dass ihr die Götter, andere Götter anbeten werdet, dass ihr euch vom Herrn abwenden wird. Das war eine Voraussage. Und genauso ist es passiert. Gott hat gesagt, er wird sich ein Lobpreis, ein Anbetungszentrum in Jerusalem errichten. Hat er gemacht, ne? Unter Salomon. Der Tempel wurde errichtet, vorher war es ja die Stiftshütte. Er hat das vollzogen. Er hat Israel vorausgesagt, dass wenn sie von ihm abfallen, dass die nördlichen Stämme in das Exil nach Assyrien gehen werden. Und er hat vorausgesagt, dass wenn sie abfallen, die südlichen Stämme nach Babylon ins Exil gehen. Beides ist eingetreten. Betraf immer nur Israel. Betraf immer nur Israel oder die jüdische Nation. Er hat vorausgesagt, dass der erste Tempel zerstört werden wird. Was wir wissen, was passiert ist. Ja? Wir wissen ja auch die Geschichte, dass er wieder aufgebaut wurde. Ja? Unter Nehemia. Er hat vorausgesagt, dass ein Überrest, hier kommt das Wort wieder vor, aus Babylon zurückkehren wird. Und das war dieser Überrest, der angefangen hat, den Tempel aufzubauen und unter Esra den Altar wieder aufzurichten. Er hat vorausgesagt, dass der zweite Tempel, der sogenannte Herodische Tempel, zerstört werden wird. Auch das ist geschehen. Und er hat vorausgesagt, dass die Juden, also Israel, unter alle Nationen zerstreut werden wird. Also dass er das wirklich das Volk ja wie so eine Schrotkanone über die ganze Welt verteilen wird. Und wisst ihr, was da interessant ist? Wenn man heute mal durchguckt, wo Juden alles noch leben, außerhalb Israels, dann sind das über 100 verschiedene Nationen. Also wenn das kein Zerstreuen ist, dann weiß ich nicht mehr, was Zerstreuen ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nationen wir weltweit haben. Ich glaube, sowas um die knapp an die 200, wenn man je nachdem immer zählt. Aber eine Mehrheit der Nationen haben auch Juden. Also dort wohnen auch Juden. Also diese Zerstreuung hat stattgefunden. Und er hat noch etwas vorausgesagt, dass sie nicht nur zerstreut werden, sondern dass sie in der Zerstreuung verfolgt und unterdrückt werden werden. Und die Stelle gebe ich euch. Das ist im Levitikus 26, 33. Da gehen wir aber nicht hin, nur dass ihr sie als Referenz habt. Aber die anderen könnt ihr auch alle finden. Also die sind relativ einfach zu finden. Wir haben jetzt schon 12 Dinge, wo wir sagen können, da können wir überall einen Haken dran machen und sagen, die sind genauso eingetreten, wie sie vorhergesagt worden sind. Und dann kommt eben diese 13. Prophezeiung in meiner Liste, dass sie eben aus den Nationen wieder gesammelt werden und wieder in ihr Land gebracht werden. Und das erleben wir gerade. Das erleben wir seit der Errichtung des Staates Israels. Und die Rückführung aus den verschiedensten Ländern und Nationen in dieses Land wieder hinein. Und ich fand das eine Faktum, was der Derek Prinz da sagte, interessant, weil das ja auch so ein bisschen mit unserer Diskussion, die wir in unserem Land und in anderen Ländern haben, mit Immigranten und wie schwierig das ist, die alle aufzunehmen und so weiter. Und er erzählte ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr es ist, aber er sagt, es gibt, ich denke mal, das war so in den 90ern, dürfte heute noch ähnliche Dimensionen haben, dass innerhalb von 2 Jahren 10% der damaligen Bevölkerung Israels zusätzlich in das Land hineingekommen ist, also Rückführung der Juden. Nun, das ist bezogen auf Israel nicht viel, ja, weil das Land ist klein, hat relativ wenig Einwohner. Zahlen liegen, ich glaube, bei 400.000, 500.000 oder sowas in der Größenordnung. Aber man muss die Relation sehen, 10% des Gesamten. So, jetzt wenn wir das mal auf Deutschland zum Beispiel ziehen, dann wären das immerhin 8 Millionen, ne, die hier reinkämen, gute 8 Millionen. Wir sind 80, 82 Millionen, glaube ich, ne, in Deutschland. Das heißt, das sind ganz andere Dimensionen. Ne? Mit einem solchen Zufluss an Menschen, die ja praktisch mit leeren Händen dort ankommen, in vielen Fällen, gerade wenn sie aus zum Beispiel in osteuropäischen Ländern kamen und so weiter, mit solchen Strömen von Rückführung umzugehen und das zu meistern und diesen Menschen Brot und Arbeit und Lebensmöglichkeit zu geben. Und wir jammern auf extrem hohem Niveau in Bezug auf die Flüchtlingskrise, die wir meinen zu erleben. Ja. Ich möchte es nur einfach mal in eine Dimension stellen, weil einerseits zeigt es, Gott macht seine Pläne wahr, also diese Rückführung läuft und findet statt. Nennt sich, glaube ich, Aliyah, ne? Rückführung ins jüdische Reich. Und gleichzeitig ist es eine enorme Herausforderung, an dieses Land damit umzugehen. Aber Gott bereitet alles vor und Gott hat gesagt, ich mache es. Und dann sind auch die Wege da, es zu handeln. Ja? Wenn wir uns auf den Herrn stützen. Und diese Entwicklung vollzieht sich genau jetzt vor unseren Augen. Die Frage ist, wann ist sie beendet? Weil es ist ein ganz entscheidender Faktor. Und dann kommen wir noch zu 3 Prophezeiungen, die so noch nicht komplett erfüllt sind. Und die nächste ist nämlich, dass alle Nationen, jetzt reden wir nicht nur über Israel, ne? Jetzt reden wir über alle Nationen, hineingebracht werden oder gesammelt werden in Jerusalem. Das ist eine Verheißung, prophetisches Wort. Es wird passieren. Wenn schon 80% der Vorhersagen passiert sind, dann werden die letzten 20 auch noch passieren. Ne? Das ist eine übernatürliche Offenbarung des Jesus, von Jesus Christus als Messias gegenüber dem Nation Israel geben wird. Was ich hiermit sagen will, ist Folgendes. Wir erleben und haben erlebt Jesus Christus sehr stark individuell in dem Moment, wo wir unser Leben dem Herrn wirklich gegeben haben, er uns berührt hat und uns hingezogen hat. So sehr ist das eine individuelle Schritt gewesen in aller Regel. Fragt mich nicht wie, aber Gott hat einen Weg, die Nation Israel, das jüdische Volk in seiner in seinem Kollektiv sozusagen zu berühren und, wenn du so wollt, auf einen Schlag den Messias zu offenbaren, der Jesus Christus ist. Wie das geschehen wird, ich weiß es nicht, aber es ist eine Voraussage, also wird sie eintreten. Gottes Wort ist Wahrheit. Und, was wir auch als Prophezeiung kennen, dass der Messias zurückkehren wird auf den Ölberg. Ja, ich kam nicht aufs deutsche Wort, Mount of Olives. Also auf den Ölberg. Und dort in seiner ganzen Herrlichkeit sein Königreich auf Erden errichten wird. Nochmal, ich habe jetzt hier nur 16 aufgeführt. Das gibt, ich weiß nicht wie viele in der Bibel zum Thema Israel, aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, 13 oder 12 sind davon hundertprozentig schon in Erfüllung gegangen. Das 13. ist im Sein. Wie sehr glauben wir, dass die anderen drei eintreten werden? Ich meine, sonst gibt es da nur eine Antwort drauf. Warum sollte Gott drei Prophezeiungen, die er macht, nicht erfüllen, wenn er die anderen erfüllt hat? Und zwar auf den I-Punkt. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass Gott ganz bestimmte Pläne für sein Volk und mit seinem Volk hat, die entscheidend auch für uns sind. Weil wir sind nicht die Israel. Wir sind die Nationen. Wir werden letztendlich vereint sein. Aber hier spricht Gott über sein Volk zunächst mal. Und zu seinem Volk hat er etwas sehr Schönes gesagt, und das finden wir im Römer 9 in den Versen 4 bis 5. Das zeigt, wie herausgehoben Israel ist. Achso, jetzt brauche ich nur meine Bibel, Entschuldigung, da habe ich nämlich nur einen englischen Text stehen. Sekunde. Römer 9, 4 und 5, ja. Da heißt es, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Wenn wir diese Liste mal genauer angucken, dann finden wir hier 7 herausragende Besonderheiten in Bezug auf das Volk und noch etwas, was da sich oben drauf setzt, sozusagen. Und die würde ich gerne mal kurz durchgehen. Da heißt es zunächst mal, denn Israeliten sind denen, die Sohnschaft ist. Sohnschaft oder im Englischen steht, oder im griechischen Grundtext steht Sohnschaft für Adoption. Also die angenommen sind an Sohnesstatt. Das ist sein Volk. Das beschreibt sein Volk. Weiterhin sind es die, die die Herrlichkeit haben. Also Gott sieht in seinem Volk ein Volk der Herrlichkeit. Deswegen dürfen wir nie den Fehler machen, mit unseren physischen Augen auf Israel zu schauen, zu sagen, was ist daran herrlich? In Gottes Augen ein herausgehobenes, herrliches Volk. Lasst uns da vorsichtig sein, was wir betrachten und wie wir es betrachten. Dann ein weiteres. Und zwar, da heißt es die Bündnisse. Dem Volk gehören die Bündnisse. Nicht das Bündnis, ist interessant, nicht das Bündnis, sondern die Bündnisse. Welche sind denn das? Genau, es ist der alte Bund und der neue Bund. Was immer sich darunter subsumiert. Aber es heißt, auch die Diskussion, die man früher in der Kirchengeschichte immer wieder hatte, so nach dem Motto, Gott hat Israel verworfen und wir sind jetzt das neue Israel. Rabbisch. Dieses Israel ist immer noch dasselbe Israel, was Gott erwählt hat und dem beide Bündnisse gehören. Und dann heißt es weiter, das Gesetz. Ja, also die Bündnisse und die Gesetzgebung. Das heißt, ihnen ist das Gebot, sind die Gebote gegeben worden, das wissen wir, das ist so. Und die stehen auch immer noch. Und Jesus hat ja immer noch gesagt, ich bin nicht gekommen, um diese Gebote in den Müll zu werfen, sondern um sie zu erfüllen. Das sind jetzt meine Worte, er hat es besser formuliert. Ja? Aber es geht mir darum, einfach zu erkennen, das steht immer noch. Und das steht im Kontext mit Israel. Und dann kommt ein ganz interessanter, und dann sagt er, hier geht es um die Rolle, die wir als Gläubige, aber auch als die Israeliten besonders, eben die Rolle als Priester angeht. Gottesdienst meint hier wirklich Dienst als Priester dem Herrn. Das ist eine ganz besondere Ehre. Wir wissen aus der Alten Testament, dass nur ganz bestimmte Stämme das überhaupt ausüben durften. Und hier wird es aber auf das ganze Volk projiziert. Und das ganze Volk ist aufgerufen zum Dienst als Priestern. Und dann ist noch etwas ganz Entscheidendes. Da heißt es nämlich der Gottesdienst und die Verheißungen. Ja, wem sind denn die Prophezeiungen gegeben worden? Wem sind denn die prophetischen Worte gegeben worden? Zuallererst Israel. Sie sind zuallererst Israel gegeben worden. Das heißt, Gott hebt mit diesen Dingen ganz klar sein Volk hervor aus allen anderen Nationen und erst recht auch aus allen Nationen, wo die andere Gläubige sind. Es geht erstmal um sein Volk. Und dann heißt es, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Weil wir wissen, Jesus Christus ist Jude, ist geboren als Jude. Und wenn wir den Stammbaum von Jesus betrachten, dann wissen wir, er geht zurück auf Abraham, Isaak und Jakob. Das ist für uns eine Wahrheit. Das Problem, was viele Juden haben, ist, dass sie Jesus als den Messias der Christen betrachten und nicht erkennen, dass er Jude ist. Und dadurch sozusagen der Messias abgetrennt ist. Aber hier heißt es, das Volk Israel, es wird unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass es aus den Patriarchen die Linie gibt, aus der Jesus Christus als Mensch, als Jude, zum Messias wurde. Und das sind die Dinge, die Israel besonders machen. Keiner von uns außerhalb der jüdischen Nation kann irgendetwas von diesen Dingen in Anspruch nehmen, zu sagen, das war bei mir zuerst. Israel war es zuerst. Israel ist dadurch gekennzeichnet. Ja? Und noch eine Stelle, die das auch nochmal unterstreicht, ist im Johannes 4, 22. Wie herausgehoben Israel wirklich ist. Und auch da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir das nicht übersehen als Gläubige. Weil da heißt es ganz klar, 4, 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt alles aus diesem auserwählten Volk, das Volk, das Gott für seine ganz besonderen Zwecke geweiht hat. Und ich möchte mit einem Vers noch schließen, um auch nochmal zu zeigen, was denn eigentlich das Ziel war, das Gott hatte mit seinem Volk und auch immer hat. Es hat sich nicht verändert. Gehen wir mal in den 2. Mose, Kapitel 19. Und da die Verse 5 und 6. Da heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, Gottes Eigentum. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Ihr sollt mir Eigentum sein oder ein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Darum geht es Gott, wenn er sagt, das ist mein auserwähltes Volk. Das ist mein Volk, das ich erwählt habe. Und das ist mein Ziel, das will ich mit diesem Volk erreichen. Und ich glaube, wir wissen alle inzwischen genug, dass wenn Gott sagt, ich habe das und das Ziel, was passiert dann mit diesem Ziel? Er erreicht es. In seiner Zeit, auf seine Weise, aber es passiert. Es wird so sein. Es ist seine Entscheidung und es wird so kommen. Und weil wir über Endzeit gesprochen haben, möchte ich noch zwei weitere zwei Verse möchte ich mit euch noch, oder zwei Passagen noch kurz aufnehmen. Die beziehen sich natürlich auch auf Israel, weil das ist jetzt im Moment das Thema. Es geht darum, was Gott eigentlich vorhat mit Israel, auch mit Blick auf die Endzeiten. Und das eine kommt aus Hosea, und zwar Hosea 1. Hosea 1, der Vers 10. Entschuldigung. Moment. Nee, also in der deutschen Zählung ist es 2,1. Entschuldigung. Also in der deutschen Bibel ist Hosea 2, Vers 1. Da heißt es, doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Der Punkt, den ich hier herausarbeiten will, ist einfach folgender. Gott hatte Israel zu der Zeit des Hoseas verworfen, weil sie untreu waren, weil sie sich von Gott abgewendet hatten, auch von Scheidung als Bild gesprochen. Aber er macht hier eine interessante Aussage bezüglich des Landes Israel, also der geografischen Beschreibung des Landes, das Gott verheißen hat. Und er sagt eben, dass egal wie zahlreich das Volk dann auch sein mag, er an dem Platz, also Lokalität, an dem Platz, in dem Land, seine Aussage, ihr seid nicht mehr mein Volk, also dieses Verstoßen, wieder zurücknehmen wird und sagen wird, ihr seid mein Volk. Was auch insofern interessant ist, weil das jegliche Diskussion darum, ob Israel überhaupt noch Anspruch hat auf das Land, wo es jetzt ist und so weiter, ad absurdum führt. Weil es ist Gottes Land. Es hat immer ihm gehört und es wird ihm immer gehören und es hat noch nie jemand anders besessen. Ja? Es gibt keinen Besitztitel an diesem Land, außer den Besitztitel, den Gott hat. Und wenn Gott sagt, ich bringe meine Nation wieder in dieses Land zurück, um ihr dann zu sagen, du bist wieder mein Volk, ja, dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob das das Land ist, was Israel ist. Ja? Es ist im Übrigen nicht das Land, was Israel bei Staatsgründung bekommen hat, denn das waren dann noch ungefähr, ich glaube, 20% von dem, was ursprünglich das Land Kanaan ausmacht. Inzwischen sind es, glaube ich, nur noch 12% oder so, weil dann nochmal irgendwas gecuttert wurde. Also, oder ich glaube, vorher war es, also unter dem britischen Protektorat waren es, glaube ich, so um die 20% und das ist ja dann nochmal abgeteilt worden, weil Jordanien entstanden ist, sodass das Land, was offiziell als Israel bezeichnet wird, nur ungefähr 12% der Fläche ist, von der Gott spricht. Ja. Das ist also auch nochmal interessant. Aber Gott sagt, ich bringe sie dahin und in dem Land mache ich sie wieder zu meinem Volk. nicht irgendwo anders. Das ist auch nochmal interessant. Und ja, ich denke, dabei belassen wir es. Alles andere würde uns jetzt zu weit führen, weil ich möchte das jetzt auch nicht überdehnen. Warum ich das alles aufgegriffen habe? Mir geht es darum, dass wir wissen, was Gottes Verheißungen sind. Nicht nur für sein Volk Israel, sondern natürlich auch für uns. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Israel eine entscheidende Rolle spielt in dem Ablauf, in dem Geschehen dessen, was noch vor uns liegt und was wir typischerweise so mit Blick nach vorne als Endzeit bezeichnen. Dass wir im Wort die Antworten dazu finden, wie das aussieht, wie das für uns aussieht, wo wir Antworten finden. Und mir war es wichtig, als ich da nochmal ein bisschen eingestiegen bin, und ich bin erst eingestiegen wirklich, zu erkennen, Gott hat einen klaren Plan. Gott hat eine klare Voraussetzung, Voraussagen gemacht. Und er ist jemand, der klar spricht. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir immer wieder genau schauen, für wen sind diese Prophezeiungen. Sind die für Israel? Sind die für die Nationen? Sind sie für beide? Was davon ist schon erfüllt? Was davon wird sich noch erfüllen? Um dann an dem festzuhalten. Und das ist die einzige Wahrheit. Und da drin auszuharren und zu wissen, komme, was da will. Und es werden diese Dinge kommen, es wird diese Verfolgung kommen, es werden diese schlimmen Zeiten kommen. Gar keine Frage. Sie sind ja vorhergesagt, also werden sie kommen. Aber die entscheidende Frage ist, welche Rolle haben wir darin zu spielen, und die müssen wir verstehen als Gläubige. Wenn wir sie verstehen, brauchen wir uns vor dieser Zeit nicht zu fürchten. Weil Gott hat einen klaren Plan für die, die ihn lieben und die treu an ihm festhalten bis zum Ende aller Zeiten. Und das hier sollte jetzt nur so ein erster Einstieg in das Thema sein. Was immer wir über Endzeit hören, lasst es uns gegen Gottes Wort prüfen. Wenn wir es in Gottes Wort nicht finden, wenn es sich nicht deckt mit dem, was Gottes Wort sagt, legt es zur Seite. Manches ist so offensichtlich, dass ihr auch gleich in die Tonne hauen könnt. Das, was nicht passt, wir nicht sicher sind, ob wir schon alles gesehen haben, dürfen wir erst aufs Regal legen, aber immer wieder seid wachsam, prüft, klärt, schaut, was das Wort wirklich sagt. Ich habe nicht alle Antworten, ich weiß das. Und ich behaupte auch nicht, wo ich hier stehe, dass ich alle Antworten habe. Aber ich weiß eins, Gott hat mir alle Antworten gegeben. Und in dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, finde ich sie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Und dazu gehört Israel in besonderem Maße. Wir werden in der nächsten Zeit dann noch ein paar Mal darauf zurückkommen, nicht nur auf Israel, sondern auch auf die Dinge, die wir tun, dürfen, müssen, sollen in Bezug auf diese Zeiten. Vielleicht noch ein ganz letzter Satz von meiner Seite. Wir brauchen keine Angst vor der Endzeit zu haben, wenn wir treu an Jesus Christus festhalten. Weil wir wissen, wer der Sieger ist. Und wir wissen, dass wir mit ihm regieren, wenn wir an ihm festhalten. Komme da, was wolle. Amen.